noch andere Stellen, die ich hier unten aufgeführt habe, wo immer das Wort Vorbild drin vorkommt. Wer von euch würde sagen, würde euch einen Jungen, den ihr hier in der Kirche habt, oder bei euch in Stein am Rhein sagen, lass mal, Kevin, die heisst ja nicht Hans, sondern Kevin oder irgendwie, Kevin, nimm mich als Vorbild. Wer sagt das? Oder Lia, nimm mich als Vorbild. Wer hätte Mut, das zu sagen, von euch? Niemand. Ja, wer sollen sie denn als Vorbild haben, wenn nicht dich? Was meint ihr? Wer sollen unsere Jungen als Vorbild nehmen, wenn nicht dich? Jetzt ist gerade Sprache verschlagen. Aber gell, stimmt doch. Wer sollen sie als Vorbild nehmen, wenn nicht dich? Da sagen wir manchmal noch so, das ist ja wirklich, das klingt ja super fromm. Nein, nicht mich, sondern Jesus soll sie als Vorbild nehmen. Aber den sehen sie nicht. Die sehen den nur durch dich. Der Paulus sagt einmal im Korintherbrief, wir sind Botschafter an der Stadt von Christus. Das heisst, wenn unsere Jungen mich sehen, den Markus sehen, sagen sie, so will ich auch werden wie der. Irgendwie macht man manchmal ein bisschen einen blöden Spruch und so. Mein dreijähriger Enkel sagt, Adi, du erzählst wieder nur Seich. Oder? Er macht nichts, das soll er mal sagen. Aber wenn sie etwas dürften spüren von dem, was mein Anliegen ist. Und ich mache mir manchmal Gedanken, wie will ich denn in die Geschichte eingehen bei meinen jungen Leuten? Bei meinen Kindern, meinen Enkeln, aber auch bei mir in der Kirche. Mit den Leuten. Was sollen sie von mir denken? Das war der, der immer nur Dumme hatte. Der hat immer nur reklamiert. Oh, ich will nicht als das in die Geschichte gehen. Bin ich der, der kommen könnte motivieren und so weiter? Wie könnte ich das? Und der Paulus sagt, was meint er denn, wenn er sagt, nehmt mich als Vorbild? Und wenn wir ein bisschen die Geschichte von Paulus kennen, dann merken wir, so gut hat er auch nicht immer abgeschnitten. In den jungen Jahren, wenn er einen nicht gepasst hat, Markus zum Beispiel, hat er gesagt, den nehme ich nicht mit. Den kann man nicht brauchen. Und schaut, wir wissen nicht einmal, ob der Paulus sich später versöhnt hat mit ihm. Wahrscheinlich hat er sich. Später sagt er nämlich, gähnt mir ihm, er ist mir wichtig geworden. Wahrscheinlich, aber wir finden nie ein Gespräch, das stattgefunden hat zwischen den beiden. Das hat mich interessiert. Wie hat der Paulus mit dem Markus geredet und gesagt, schau mal, Markus, ich war damals so ein sturer Gring gewesen. Es tut mir leid, dass ich dich so behandelt habe als Junge. Aber ich war jetzt halt so eifrig und so. Aber das lesen wir nie. Aber trotzdem sagt der Paulus, nehmt mich als Vorbild. Warum denn? Und dann merken wir, wenn wir Zusammenhänge lesen, sagt, nehmt mich als Vorbild, wie ich mit Christus unterwegs bin. Auch in dem, dass er gesagt hat, im Römerbrief, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Das heisst, er ist sich seine Sündhaftigkeit bewusst gewesen. Das hat ihn als Vorbild gemacht, zum Vorbild gemacht. Ich bin ein Sünder, ich bin auf Gnade von Christus angewiesen. Nicht nur als frommer Spruch, sondern hat sie mit dem buchstabieren von Fehlern, die er gemacht hat. Und sie nennt mich als Vorbild, wie ich sündige und wie ich Sünde wieder kläre. Merken wir. Wir meinen, wir sind ein gutes Vorbild, wenn wir nie mehr sündigen. Wenn wir nie mehr Fehler machen. Dann sind wir doch ein gutes Vorbild. Sonst dürfen wir uns doch gar nicht das Vorbild geben. Mögt ihr euch an König Salomo erinnern? Kommt euch der Sprüche vor. Also König Salomo, in Sprüche 5, redet einmal mit seinem, ich kann mir die Geschichte so vorstellen, Sprüche 5, wo er mit Salomo mit seinem Sohn redet. Die sitzen irgendwo in einer Lounge, oder ich weiß auch nicht. Und dann sagt der Salomo zu seinem Sohn, schau, ich sage dir jetzt etwas. Schau nicht ständig anderen Frauen an. Und er sagt es noch konkreter, du die ergötzen an der Busen von deiner eigenen Frau und nicht an der Fremden. Das kommt nicht gut. Das sagt der Salomo zu seinem Sohn. Gellet, wenn ich der Sohn gewesen wäre vom Salomo, hätte ich dem gesagt, meinem Vater, gerade du mit deinen 700 Frauen, nicht nur einer hast du nachgeschaut, ein paar mehr. Was soll denn da drin vorbildlich sein? Nein, der Salomo hat gemerkt, das kommt nicht gut. Und hat sein negatives Beispiel seinem Sohn zur Verfügung gestellt, mach es nicht so wie ich. Es kommt nicht gut. Gell? Wir können auch unser negatives Beispiel zeigen und sagen, es kommt nicht gut. Ich erzähle nicht, also heute kann ich schon ein bisschen mehr darüber reden, auch mit meinen Kindern, wenn sie manchmal hören, was ihr Vater alles gemacht hat als Kind, oder? Und ich bin froh, dass die das nicht machen. Dass sie es zum Teil erst ein bisschen später erfahren haben, als sie schon ein bisschen älter waren. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm, oder? Also, der Paulus sagt das an verschiedenen Orten und er macht es mit drei verschiedenen Begriffen. Das wollte ich auch noch sagen. Es geht immer noch darum, wir leben mit der Königsklasse, wir können uns als Vorbild geben. Und jetzt braucht die Bibel drei verschiedene Begriffe. Braucht sie. Der eine ist, braucht den Begriff Typos. Was kommt da drinnen vor? Wie? Typisch. Gell? Wenn ich zum Beispiel davor stehe, habe ich immer einen Fuß ein bisschen links vorne. Das ist wie mein Vater, der ist auch immer so gestanden. Der hat da gesagt, ich soll das machen, so. So sei es richtig. Glaubt ihr das? Niemand. Du machst es einfach. Und alle sagen, das ist ja typisch der Hans. Jetzt am letzten Sonntag sagt mir jemand, du gleichst immer ein bisschen mehr dem Vater. Ja, ist ja klar, ich bin ja sein Sohn. Also, der Paulus sagt, werdet immer typisch wie ich, aber im Hinblick auf das geistliche Leben. Und dann kommt noch das andere, das Wort Mimetei kommt auch drinnen vor. Das ist mehr so, tut mich nachahmen. Tut mir nachher folgen. Folgt mir nachher. Kommt hinter mir nach. Oder? Tun sie so machen wie ich. Dann kommt es gut raus. Oder? Tünt euch an mir orientieren. Tünt mich noch mimen. Gell, das gibt es ja manchmal. Die so Mimik machen und sagen, genau, das ist wie der. Gell? Und dann gibt es noch das Wort Opiso, das sind alles griechische Wörter. Und da habe ich mir so Deselsbruch gemacht. Öppene so wäre es gut, wenn du so aussiehst wie ich. Öppene so. Oder? Das heisst nämlich da auch, hinter jemandem nachgehen, um ihm ähnlicher zu werden. Und Jesus sagt ja im Philipperbrief, werdet mir immer ähnlicher. Und dann habe ich mir überlegt, jawohl, Vorbild, das wollen wir sein. Ein paar Sachen habe ich jetzt schon ein bisschen gesagt, aber wie werden wir das? Wie kommen wir denn in die Königsklasse hinein? Wie kommen wir da rein? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wieder merken, wir müssen eines Tages auch einen Entscheid treffen und sagen, jawohl, ich muss von gewissen Sachen Abstand nehmen und ich muss vielleicht mir überlegen, mit was ich mich auseinandersetze. Ich habe einen ersten Gedanken noch und ich glaube, wo wichtig ist, wenn es darum geht, wie wir in der Königsklasse leben können, ist, ich pflege den inneren Mensch. Wenn ich mir sage, habt ihr einen Spiegel daheim, wo ihr reinschauen könnt und dann seht, was drinnen ist? Also aussen, das kennen wir alle, oder? Wir schauen rein und dann wissen wir, meine Falten und meine Haare liegen nicht schön und Augsbrauen und so weiter, oder? Dann sehen wir alles. Das wird alles korrigiert. Und ihr habt euch heute auch, ich könnte mir vorstellen, ihr habt euch, vielleicht sind ihr morgen im Garten gewesen und jetzt noch, habt ihr gesagt, ja, ich gehe ja heute Nachmittag da in die Kapelle und dann lege ich mich noch schön an. Oder nicht? Sind gerade vom Garten gekommen. Und die Schuhe sind sauber, tipptopp, oder? Das heisst, es soll dir auch nicht jemand sagen, ja, gut, das sagt mir ja nicht. Aber wir würden sagen, der hat nicht einmal die Schuhe geputzt. Der hat sich nicht einmal gestrahlt. Das wollen wir nicht, dass das jemand sagt. Also wir schauen äußerlich, dass wir gut daherkommen. Gellet? Wir pflegen der äußere Mensch. Jetzt sagt der Paulus doch, gell, der äußere Mensch ist die grüne Linie. Was passiert mit der? Wir werden hier geboren. Das sollte das Alter sein. He? Jetzt hier 90, kann vielleicht noch älter werden. Klärli ist hier hinten mit 107. Wir werden geboren, gell? Und wisst ihr, wenn wir die Spitzen erreicht haben von unserer Entwicklung, in welchem Alter? Ungefähr, wenn es wieder vor das Loch abgeht. Wie? Ja, genau, zwischen 25 und 30. Also, wer 25 plus ist, ist eigentlich ein Senior. Das heisst, es sterben mehr Zellen ab, als erneuert werden. Gell, heute werden bei dir und bei mir Millionen von Zellen, die sterben ab. Und dummerweise werden nicht mehr gleich viel erneuert. Und das ist das Problem, dass wir älter werden, wir haargrau werden, wir Runzeln bekommen und so weiter. Und man sagt, zwischen 25 und 30 fängt das schon wieder an, dass sich nicht mehr gleich viele Zellen erneuern wie absterben. Aber ihr seht es, der äußere Mensch, der pflegen wir, der schauen wir trotzdem gut, oder? Manchmal tun wir uns noch liften lassen oder irgendetwas, dass wir doch möglichst lang gut aussehen. Aber wir vergehen halt einfach. Und jetzt sagt der Paulus etwas ganz Wichtiges zu sagen, 2. Korinther 4, Vers 16, etwas von dem inneren Mensch. Und wo soll erneuert werden. Und in Epheser 3, Vers 16 bis 17 sagt der Paulus sogar, ich bete darum, dass ihr grosse Muskeln bekommt. Dass ihr innerlich stark werdet. Stark werdet am inwendigen Mensch. Und wie passiert jetzt das? Es passiert eigentlich gleich wie äußerlich. Wir pflegen unser Äußeres. Wir pflegen unser Inneres. Und da kann jeder jetzt vielleicht etwas anderes nehmen und sagen, was hilft mir, um mein Inneres zu pflegen, anders zu werden. Anders zu werden. Und ich merke, da gibt es Sachen, die stehen an, da stehe ich an. Die sind nicht gut für mich. Die tun mir nicht gut. Es ist nicht alles gut, wo wir lesen und schauen. Es ist nicht alles gut. Es ist nicht alles gut, wo wir hingehen. Wir müssen merken, was tut mir gut. Gell, vielleicht sagen wir dann, manchmal haben wir dann die Dinge, wo wir sagen, ja, ich darf mir doch auch etwas gönnen. Alles darfst du dir gönnen. Paulus sagt sogar, alles ist erlaubt, alles. Aber er sagt, aber es ist nicht alles gut für dich. Gell? Und jetzt gibt es eben nicht einfach einen Raster, der sagt, das ist gut und das ist nicht gut, sondern wir dürfen selber spüren, zusammen mit dem Heiligen Geist, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Was macht mich innerlich stark und was macht mich nicht stark. Wie merkt man jetzt das, gell? Wenn ich jetzt mit dir über irgendetwas diskutiere und es muss nur irgendein Begriff fallen und du bist auf 180 und ich denke, was passiert jetzt da mit mir? Ich habe ja gar nichts gesagt. Du merkst, es kommt, wird bei dir irgendetwas bricht auf. Und du spürst, aha, das ist wahrscheinlich etwas, was ich verdrängt habe. Ich habe es zwar äußerlich kaschiert, oder? Äußerlich habe ich etwas gemacht, aber es nicht merkt. Aber spätestens dann spürt man, da ist etwas nicht geklärt. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf meine Klärli. Ich habe immer wieder mich gefragt, wie kann ein Mensch so ein froher und dankbarer und zufriedener Mensch bleiben, wenn man so viel Mist erlebt im Leben. Ein Mann, der fremd geht und all die möglichen Geschichten. Wie kann man trotzdem so dankbar bleiben? Und dann dort habe ich wirklich gemerkt, sie flieht geradezu immer wieder zu Jesus. Sie flieht zu ihm. Dass sie nicht verbittert worden ist. Sie hat allen Grund gehabt, zum verbittert werden. Und darin ist mir das Vorbild geworden. Sag, was ist, darum habe ich mich gefragt, was ist ihr Geheimnis, dass sie nicht verbittert wird? Und es ist eben nicht so gewesen, dass die jeden Augenblick gebraucht hat, um ihren Mann schlecht zu machen, um ihre Situation schlecht zu machen, um die Umstände zu bejammern. Hat sie gar nicht mehr gemacht. Aber sie hat aus meiner Sicht allen Grund gehabt. Weil manches hat einfach ist einfach wie gegen sie gewesen. Und dann habe ich gemerkt, was ist das Geheimnis bei ihr? Ich habe gelernt, so lange wie möglich eben Zuflucht nehmen zu Jesus. So lange wie es gegangen ist, ist sie in Gottesdienst gegangen. So lange wie es möglich war. So lange wie es möglich war. Der innere Drum. Und wie pflegen wir den inneren Mensch? Ich sehe, der innere Mensch ist ja eigentlich der, ich habe extra noch ein bisschen Wellen gezeichnet, es ist ja nicht, Gott nicht einfach gerade darauf. Das kennen müssen wir alle, oder? Da gibt es ja manchmal ganz tiefe Gräben, wo wir gehen müssen auf unserem Weg. Aber ich habe bewusst die Kreuzchen da drauf, die Kreuze drauf gezeichnet, weil ich auch zeigen wollte, Es ist eigentlich nur möglich, auch auf dem Weg. Wir machen zwar eines Tages, treffen wir einen Entscheid für Jesus, aber eigentlich treffen wir ihn immer wieder. Wir treffen immer wieder, wir kehren immer wieder um zu ihm. Wir wollen uns immer wieder neu verändern. Der Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 und 2, heisst es, dort lasst euch verändern durch die Veränderung von euren Gedanken, von euren Sinn. Das heisst, das Wort, das dir gebraucht wird, lasst es geschehen, dass eine Metamorphose passiert. Wisst ihr, was eine Metamorphose ist, oder? Das Wort wird dir gebraucht, Metamorphein. Also eine Veränderung, die passiert. Und dann heisst es, ist interessant, wir wissen nicht recht, wie wir es übersetzen sollen. Die einen sagen, verändert euch. Und andere sagen, lasst euch verändern. Was meint ihr, was ist eigentlich das Richtige? Verändere dich. Oder lass dich verändern. Was ist der Unterschied? Wie? Genau. Aber es ist eben interessant, dass genau der übersetzt mit lass dich verändern und der andere heisst verändere, also verändere dich. Dass eben die Form, die dir gebraucht wird im Urtext, beides kann beinhalten. Das heisst, mein Teil ist, ich gehe in die Gegenwart von Christus und lasse geschehen, das kann passieren. Das heisst, ich setze mich dem Einfluss auf, damit es passieren kann. Ich brauche manchmal das Beispiel und sage, gell, wenn ich am Morgen aufstehe und sage, ich sollte noch duschen, dass ich einigermaßen ausgesehen. Dann gehe ich in die Dusche, lasse die Dusche an und gehe wieder liegen und sage, du kannst auf einen Augenblick duschen. Du kannst jetzt auf die Dusche. Da passiert nichts, merken wir. Aber ich gehe rein, stehe unter die Dusche, aber ich mache das Wasser nicht selber. Ich setze mich aber dem Einfluss aus, damit etwas passieren kann. Und genau das verstehe ich unter dem, ich setze mich im Einfluss von Gott auf, vom Heiligen Geist aus, von, wenn ich in die Gemeinschaft gehe mit anderen, wenn ich über Gott rede, wenn ich in die Kirche gehe und so weiter. Ich setze mich dem Einfluss aus, damit etwas verändert werden kann. Ich pflege den inneren Mensch. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. So können wir in der Königsklasse leben. Und das hört eben nie auf. Hört nie auf. Wenn du jetzt schon ein bisschen älter bist, denkst du, jetzt habe ich es denn. Was hast du? Du hast erkannt, dass du eben doch noch nicht fertig bist. Und genau so ist das wahrscheinlich bei uns. Und ein zweiter Gedanke, der ich glaube wichtig ist. Ich glaube, ganz wichtig ist, ich weiß nicht, ich habe vielleicht auch schon darüber nachgedacht, zum Thema, was das bedeutet, versöhnt sein. Schaut, wir haben alle Vergangenes in unserem Leben. Wir können dem auch sagen, das Vergangene sitzt immer mit am Tisch. Immer. Gell, wenn ich hier an den Tisch komme, hier oben, und hier am Tisch sitze, dann ist an dem Tisch mit mir zusammen, oder? Wenn ich da bin, ist an dem Tisch mit mir all das Gute, das Schöne, was ich erlebt habe im Leben. Oder? Es ist an dem Tisch mit mir all das nicht so ganz Schöne, ist auch mit mir am Tisch. Und es ist mit mir am Tisch all die Prägungen, guten und schlechten Prägungen, das ist auch mit am Tisch. Und es wird immer irgendwie etwas machen mit mir. Und wenn wir jetzt miteinander darüber reden, dann merkst du gerade, der Markus, der hat eine Geschichte. Das ist normal. Wir sind nicht neutral. Wir haben eine Geschichte. Schönes, weniger schönes, Prägungen. Die sitzen immer, also das Vergangene sitzt immer mit am Tisch. Und, gell, das, was ich hier hergeschrieben habe, wenn das Schöne mit am Tisch sitzt, könnte man sagen, das ist ja eigentlich nicht so schlecht. Das ist eigentlich gut. Oder? Das Schöne, wenn das Schöne mit am Tisch sitzt. Aber gell, wenn das sogenannte Schöne ist, früher ist alles viel besser gewesen. Früher ist alles besser gewesen. Es wird nur noch schlechter. Gell, dann tun wir das Schöne idealisieren. Oder? Und sie fast übertragen Und dann müssen wir fragen, warum mache ich denn das, wenn ich das Unschöne nicht wahrhaben, was es auch gibt. Genauso wie ich es anderen kann sagen und sagen, es wird nur noch schlimmer. Gell, das macht ja den Jungen enorm Mut, wenn wir sagen, zum Glück lebe ich nicht mehr so lange. Das macht den Jungen enorm Mut. Oder? Zum Glück muss ich nicht noch mal vorne anfangen und muss nicht noch mal 20 sein und so weiter. Weißt du, was ich sage? Ich will noch mal. Ich will noch mal ein bisschen jünger sein. Weil ich hätte noch ein paar Ideen. Oder? Aber ich finde es auch super, weil ich bin überzeugt, die Jungen haben einen Haufen gute Ideen. Und wo ich mir überlege und sage, wie könnte ich denn all diesen Jungen helfen, das zu leben, umzusetzen. Gell? Dann gibt es wirklich Prägungen im Leben. Und da möchte ich eben auch sagen, denk nicht nur an das, wo du denkst, oh, das ist alles negativ. Schaufe negativ. Nein, es gibt eben beides. Prägungen haben dir geholfen, einen Weg zu finden. Haben dir wie eine Spur gegeben. Oder so wie ein Pneu, wo eine Rille, wo so Spurrillen macht. Ich mag mich erinnern, ich habe ganz neben aussen, bin ich aufgewachsen. Und manchmal hat das enorm Schnee gehabt, morgen. Und wir, die erste Klasse, die zweite Klasse, wenn dann dort der Schnee da bis das Viertel kommt und man sollte in die Schule Kilometer, dann ist das mühsam. Aber wenn schon einer von den älteren Brüdern schon gegangen ist, dann hat es eine Spur gegeben. Hat etwas geprägt. Und es war enorm ringer gewesen, da drinnen laufen. Also, denk nicht, also Prägungen sind alle negativ, sondern es gibt in deinem Leben Prägungen, die sagen, ah, zum Glück hat es die gegeben. Die hat mir ja geholfen, eine Spur zu finden. Aber das heisst nicht, dass du da drin musst bleiben. Du kannst vielleicht auch einen anderen Weg wählen und eine andere Prägung prägen, wo andere auch drinnen laufen. Und darum, glaube ich, ist ganz wichtig, wenn das Vergangene mit am Tisch sitzt, was machen wir mit dem? Darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir versöhnt sind mit dem. Okay. Versöhnt sein heisst, ich nehme das an, wo ist. Das kann eben schön, unschön, prägig sein und so weiter, ich nehme das an. Gell, da gibt's das Schöne ist ja ein bisschen einfacher Leute zum Annehmen, das Unschöne. Und darum glaube ich, habe ich oben mal das Zeichen, gell, wir lernen, versöhnt sein mit dem, sagen, okay, Gott, du hast mir ein paar Sachen zugemutet im Leben, die nicht so ring sind. Da merken wir, da sind wir wie, merken wir, wir brauchen auch wie eine Versöhnung mit Gott. Vielleicht sind wir immer noch ständig in der Anklage, warum hast du mir das alles zugemutet? Und können sagen, du weisst es, ich werde lernen, ja sagen, und ich werde versöhnt mit Gott, was er mir vielleicht zugemutet hat. Und da gibt es vielleicht Menschen, oder? Da seht ihr, da gibt es Menschen. Und da kommen euch vielleicht auch Leute, Menschen in den Sinn, die sagen, ui, tu mir ja nicht den Namen sagen. Tu dir ja nicht den Namen sagen. Es kommt mir gerade ob sie. Gibt es noch so Menschen? Gell? Und ich sage jetzt nicht, da muss gerade heute und morgen da nicht gehen. Aber wenn es wie ständig verdrängen wird, ist, ich merke, je älter wir werden, je sensibler werden wir für die Sachen, die nicht geklärt sind. Ich erinnere mich an meinen Vater, der war schon weit über 70 gewesen, als er mal zu mir besucht hat. Und er war jetzt nicht so der, der schnell so sentimental war und in Tränen ausgebrochen ist. Aber er ist in Tränen ausgebrochen. Und weil es ihm einfach Leid da hat, was er uns nicht hat geben können oder was passiert ist und so weiter zwischen uns. Wir sind eine grosse Familie, wir haben 12 Kinder. Und das ist ihm wie bewusst worden. Und es war eine enorme, schöne Erfahrung, ihm zu sagen, Vater, ich habe dir schon lange vergeben. Ihm das nochmal wie zusprechen. Aber ich weiss natürlich schon noch, was passiert ist. Das weiss ich ja schon. Aber muss ich das noch ständig holen? Versöhnt sein heisst, wir haben ja manchmal so ein bisschen einen Gedanken oder einen Eindruck, wir müssen ständig die Vergangenheit bewältigen, Vergangenheit bewältigen, Vergangenheit bewältigen. Und solange wir die nicht alle bewältigt haben, können wir nicht weitergehen. Ich glaube, das ist eine Lüge. Ich sage nicht, dass wir Sachen, die uns bewusst werden, die passiert sind in der Vergangenheit, nicht klären. Aber ständig die Ahnenforschung betreiben, finde ich auch noch etwas, dass ich endlich mal in die Turnung bringen müsste. Gibt es irgendwo noch etwas? Und ich bin nur auf der Suche nach dem etwas, was könnte sein. Weil ja der Eindruck, dass ich nicht ganz frei bin, hat mit dem zu tun, dass es noch etwas gibt, was ich noch nicht gefunden habe. Und der Find, der freut sich, dass du das machst. Weil in dieser Zeit, wo du nämlich nach all dem suchst, was nicht gut ist, kommst du nicht auf die dumme Idee, dich mit Jesus zu beschäftigen. Du beschäftigst dich nämlich nur mit dir. Merken wir, und jemand, der in der Königsklasse leben will, kann sich nicht ständig mit sich beschäftigen. Und da drin ist mir sicher auch mein Vater ein enormes Vorbild gewesen. Er ist als dreijähriger Bub ist er vollweise geworden. Damals im Emmental, die spanische Grippe, 18. Innerhalb von 3 Tagen sind beide Eltern gestorben. Es sind 6 Kinder, der kleinste 1-jährig, er 3. Und alle sind verteilt worden. Oder? Wie damals war, für den Bub, für den Kind. Er ist zusammen mit seiner Schwester nebenher hergekommen. Und hat nie erlebt, was eigentlich heisst, einen Vater und eine Mutter zu haben. Das waren 3 Geschwister, die Kinder aufgenommen haben. Er hat nie erlebt, dass es eigentlich heisst, selber Vater sein und wird noch ein Vater von 12 Kindern. Das kann gar nicht funktionieren. Oder? Würden wir sagen. Wie kann denn der Vater werden, wenn er selber nie das erlebt hat? Doch, es ist eben möglich. Wenn etwas von dem passiert, was ich vorhin gesagt habe, von dem inneren Menschen sich verändern kann, kann es eben passieren. Und dann erinnere ich mich an den Spruch, der über ihrem Bett gehangen ist, von meinen Eltern. Die ist darauf gestanden, sie haben Bauern, ist darauf gestanden, im Bauernleben auf Gott vertraut. Das ist es eben, was es durchhält. Wisst ihr, was es heisst? Oder? Habt ihr verstanden? He? Also wir lernen auf Gott vertrauen. Er hat manchmal gesagt von seinem Pflegevater, im Hemmital hat es so Stubenversammlungen gegeben. Er hat manchmal gesagt, mein Pflegevater war am Sonntag ein Engel gewesen, weil der hat predigt. Aber unter den Wochen ein Teufel. Die grösste Gnade, hat er gesagt, mein Vater, dass er zum Glauben kommen konnte, sei das. Und trotzdem erleben. Aber er hat nicht ständig darüber geredet. Aber wir haben natürlich gespürt, dass er da eine Geschichte mitträgt. Und das war bis am Schluss so gewesen. Ein Teil von seiner Geschichte hat er immer mitträgt. Aber er hat nicht ständig Vergangenheitsbewältigung gemacht. Er hat nicht einmal. Ich wäre manchmal froh gewesen, er hätte ein bisschen mehr über seine Vergangenheit geredet. Er hat ganz wenig gesagt. Über sein Leben als Verdingbub. Versöhnt werden, oder? Mit Situationen, mit Menschen und so weiter. Eben. Und dann glaube ich weiß nicht, du kennst vielleicht das auch, du klagst dich an über Sachen, die du in deinem Leben gemacht hast. Und es kommt immer wieder. Es gibt so einen, der erinnert dich immer wieder daran. Es kommt dir immer wieder in den Sinn. Du willst es eigentlich gar nicht. Du hast es vielleicht schon manchmal in die Tonung gebracht. Du bist vielleicht sogar schon in der Seelsorge und so weiter. Und dann merken wir, aha, wir brauchen da eine Versöhnung mit uns selber. Wenn die Anklage kommt, können wir können sagen, nein, es hat kein Anrecht mehr. Das darf mich nicht mehr nachklagen. Menschen, die versöhnt sind mit Gott, mit Menschen und mit sich selber, da spürt man etwas von dem, dass sie in der Königsklasse leben. Da spürt man etwas von dem. Es müssen nicht immer die Umstände und alle anderen Menschen schuld sein, dass ich nicht glücklich werde. Oder? Das ist nicht so. Ich möchte euch noch einen letzten Gedanken sagen. Gehört, denke ich, auch noch dazu. Königsklasse leben, denke ich, ist gezeichnet vom Leben in der Dankbarkeit. Ich habe hier ein paar Zitate gefunden, wo heisst, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Tönt ja gut, oder? Dankbarkeit ist Erinnerung des Herzens. Sich freuen heisst Ausschauen nach Gelegenheiten zur Dankbarkeit. Ausschau halten nach Möglichkeiten der Dankbarkeit. Wir können zeigen und sagen, wunderbar, die schöne Farbe. Oh, es kommt wieder regnen. Ja, es kommt ganz sicher regnen. Ob wir es sagen oder nicht. Es kommt so oder so. Wir merken, scheinbar hat das etwas mit der Einstellung zu tun. Sind wir nicht bei der Königsklasse? Es hat mit der Einstellung zu tun. Oder? Woher schauen wir? Was ist unser Fokus? Und darum habe ich da so hergeschrieben, den Eindruck, dankbare Menschen spürt man, sie bejaht ihr Leben. Sie bejaht das. Ich sage nicht, das klappt immer alles. Und das Zweite ist, sie haben eine Lebenszufriedenheit. Jetzt könnte man fragen, wo wird das sichtbar? In was wird das sichtbar? Lebensbejahend sein und eine Lebenszufriedenheit. Wo wird das sichtbar? Könnt ihr etwas sagen zu dem? Wie? Da tue ich das sofort wieder. He? Genau. Merken wir, wenn wir unser Leben bejahen können, können zufrieden sein, dann kommt es plötzlich zurück zur Dankbarkeit. He? Genau. Wie? Man sieht sogar äußerlich mit der Zeit. He? Genau. Jetzt merken wir, wir haben vorhin gesagt, wegen dem Vorbild sein. Nachahmen. Es gibt verschiedene Begriffe. Nachahmen, typisch und so weiter. Wir hatten im Dorf, in der Nachbarschaft, einen gehabt, das war der Suri Jakob. Dem hat man den Suri Jakob gesagt. Der hat aber nicht so geheissen. Jakob schon. Aber warum Suri Jakob? So ist der auf dem Traktor gekommen. Pop, 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 so ein Steier, ein Zylinder. Pop, pop, hat geklopft, oder wie verrückt, wenn er den Berg aufgekommen ist. Aber eine Mine. Also, der Suri Jakob. Und das hängt einem noch plötzlich. Stell dir mal vor, was er heisst, der fröhliche Jakob. Der fröhliche Markus, der fröhliche Teddy, der glückliche Kurt. Wenn das würde in die Geschichte eingehen, von uns. Und jetzt merken wir, das ist ja gar nicht nur zufällig, sondern das dürfte ja sogar passieren. In 1. Thessalonicher 5,18, dort heisst der Paulus ein ganz wichtiges Wort. Weißt du, was er jetzt sagt? Wer weiss das auswendig? Ganz wichtiges Wort. Wie? Sei dankbar in allen Dingen. Sei dankbar in allen Dingen. Die Hoffnung für alle, Hoffnung für alle übersetzt, finde ich auch ganz schön. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Ja, der Paulus. Das ist ein bisschen ringer gesagt als gemacht, muss ich ehrlich sagen, oder? Wenn das da schon steht. Dass du ein Befehl gibst. Das Wort, das da heisst, Dank Gott, ist ein Befehl, ist ein Imperativ, das da heisst. Kann man denn Dankbarkeit befehlen? Kann man das? Scheinbar kann man, der David macht es einmal in einem Psalm, meine Seele ist glücklich zu Gott. Das heisst, er selber gibt seiner Seele den Auftrag, so jetzt, wendest du dich mal Gott zu. Gell? Manchmal ist das vielleicht wie, dass wir uns wie einen Schopf geben müssen und sagen, wir befehlen unserer Seele, jetzt lass dich nicht einfach gehen, sagen wir manchmal. Oder? Obwohl alle Gründe würden dafür sprechen. Psalm 92, Vers 2. Noch. Das heisst, und das kommt eben, und auch nochmal mit der Dankbarkeit. Wie gut ist der Herr, wie gut ist es dir, Herr, zu danken und deinem Namen, du Höchster, zu besingen. Schon früh am Morgen deine Gnade zu loben, noch in der Nacht deine Treue zu preisen. Es kann ja sein, dass du zuerst einen Kaffee brauchst. Das könnte ja sein am Morgen. Die Teile brauchen zuerst einen Kaffee oder zwei, dass es irgendwie ein bisschen losgeht. Aber ich glaube, es ist auch nicht gemeint. Sieh, aufstehen, zack, musst du gerade das Loblied singen. Das ist ja gar nicht da gemeint. Sondern mit welchem Entscheid gehst du in den Tag hinein? Mit welchem Entscheid gehst du in den Tag hinein? Ich merke, das ist bei mir ganz wesentlich. Mit welchem Entscheid gehe ich in den Tag? Mit welchem Gedanken gehe ich in den Tag? Das ist entscheidend, was es mit mir macht. Und dann heisst es nachher, und das finde ich jetzt eben cool, weil das hat jetzt wieder mit dem zu tun, Dann heisst es da, der, der das macht, wer Gott liebt, gleicht einer immergrünen Palme. Er wird mächtig wie eine Zeder auf dem Libanon-Gebirge. Er ist wie ein Baum, der im Vorhof des Tempels gepflanzt wurde und dort wachsen und gedeihen kann. Und dann, noch im hohen Alter, wird er abdorren. Noch im hohen Alter, also noch in der Königsklasse, wird er Frucht tragen. Immer ist er kraftvoll und frisch. Also, da sind die 90-jährigen Bäume. Sind da. Und dann heisst es, noch im hohen Alter. Und jetzt merken wir natürlich, das ist ja nicht unbedingt nur das Alter gemeint. Und dass ich muss jetzt... Wenn man es nicht mehr über die Lippen bringt und so weiter. Weil man einfach so, der Körper ist so zerfallen. Aber ich bin immer noch bei ihm. Und mir hat das so gelehrt, und wenn man Pastor ist, hat man eben, man darf Menschen begleiten. Und ich denke gerne an Leute, die ich begleitet habe, die Demenz haben. Nicht, weil ich das denen mal gönne. Ich will auch nicht. Ich finde das keine schöne Krankheit. Aber wenn ich sie wieder erlebt habe, ich denke an eine Elsi, habe ich sie besucht, das ist in Narbonne. Und die hat mir, also übrigens die Elsi auch, die hat sich, obwohl sie im Altersheim war, die ist nicht irgendwie so loderig dahergekommen, die hat sich am Morgen piekfein angelegt, schön, auch schön, ein bisschen geschminkt und so weiter, bis sie gestorben ist, hat sich die wunderbar angelegt am Morgen, obwohl sie immer in ihrem Stuhl gesessen ist im Altersheim und eigentlich fast nie mehr gekommen ist. Aber das hat etwas gezeigt, es war eine edle Frau. Aber wenn sie besucht hat, hat sie mir Geschichten erzählt. Mit wem sie alles geheiratet war und mit dem... einfach so durcheinander, oder? Man musste richtig lachen. Richtig lustig sein manchmal. Und dann habe ich gesagt, Elsi, jetzt beten wir zusammen. Und dann war es so komisch. Keine schrägen Gedanken mehr. Alles ganz gerade. Ganz, wie wenn du den Eindruck hast, das ist wie in einer anderen Welt. Und kaum hat man Amen gesagt, dann ist wieder irgendwie etwas Verwirrliches gekommen. Und das hat mir gezeigt, merken wir, der innere Mensch, der war genährt von etwas. Und der äußere Mensch ist am Zerfallen, wo wir gesehen haben. Der ist am Zerfallen, aber der innere Mensch, der zerfällt nicht. Der wird jung. Du kennst den Gottlieb Werner? Das ist ein Pastor, oder? Prediger. Kennen einige? Jetzt ist seine Lydia im Altersheim. Und mag einfach nicht mehr. Und die ersten Jahre durfte ich sie noch kennenlernen. Eine feurige Frau, auch mit Jesus unterwegs. Und jetzt, wenn man hergeht, sie mag nicht mehr. Sie will auch nicht mehr beten. Sie ist einfach alles zu viel und so. Und sie lässt es über sich ergehen. Und dann hat der Sohn fast ein bisschen Mühe gehabt. Und gesagt, ja, aber wenn ihr wollt sagen, du solltest doch hier wieder mal die Bibel lesen. Dann habe ich ihr gesagt, lernt das. Das ist ihr im Herz. Das ist nur äußerlich, kann sie das nicht mehr. Sie kann das nicht mehr. Sie kann nicht mehr lesen, sie kann es nicht mehr sehen und so weiter. Und vielleicht auch nicht mehr buchstabieren. Aber wenn es heisst, nichts kann uns trennen von ihm, dann ist der innere Mensch verändert, der ist neu. Der wird von Tag zu Tag erneuert. Der geht nicht auseinander. Äußerlich schon. Wir dürfen das getrost Silo, dann tun er mit ihr beten, mit ihr mit ihr und so weiter. Oder? Ich hoffe, dass ich auch mal so Menschen habe, die das machen mit mir. Nicht mich füllen mit Gedanken und sagen, du musst aber, du sollst aber, du bist und so weiter. Oder? Sondern mir einfach zusprechen, Markus, Gott auf dem direkten Weg dem Ziel entgegen. Christus ist in dir und der stirbt nicht. Jesus, wir sagen dir jetzt Danke für, dass wir Menschen sein dürfen, unterschiedlich unterwegs, aber in dieser Königsklasse leben. Weil warum? Weil wir den König Christus kennen. Und wir sagen immer wieder neu, wir heißen dich willkommen in unserem Leben, König und Herr, dem, wo alle Macht gehört, im Himmel und auf Erden. Amen.
Da, vielleicht gibt es ja noch eine Frage. Ich möchte gerne noch kurz das schnell öffnen. Vielleicht gibt es noch eine Frage. Der Markus ist da, wir haben noch einen Moment Zeit. Also wenn du, ja, dafür, wenn dir etwas wichtig geworden ist, dich angesprochen hat, etwas ausgelöst hat oder eben nochmal etwas möchtest zurückfragen, dann komme ich gerne schnell vorbei und gebe dir das Mikrofon.
Da wäre ich gespannt, ja.
Ich habe in meinem Beruf, ich war Krankenschwester, wie man dazu mal noch gesagt hat, immer wieder erlebt, wenn ein Mensch schon im Koma